Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Ich bin die Anja, genau, hallo. Wir haben wieder einen tollen Gast in unserem Buchplausch. Und weil wir uns jetzt mitten in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit befinden, haben wir uns gedacht, wir sprechen mal mit jemandem, der sich so richtig gut auskennt über das Thema Dekorieren und Basteln. So kann man das schon sagen. Also ist ja was ganz, ganz Schönes, sich zu Hause hinzusetzen in dieser Zeit, wenn es draußen so bäh ist und man einfach gemütlich zusammen ist und dann einfach schöne Dinge entstehen lässt. Das hat ja was ganz Tolles, was man dann, keine Ahnung, Dinge, die man an den Baum hängt, die man sich hinstellt, was auch immer. Da gibt es ja tausend und eine Möglichkeit. Und der absolute Experte dafür ist der Herr Bernhard Auge. Herzlich willkommen, Herr Auge. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Toll, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Der Herr Auge ist Verlagsleiter vom Frech Verlag. Und die zwei Top-Marken sind top einmal. Top ist die eine Marke. Und die andere Marke ist Busse Seewald. Und ich glaube einfach mal, ich wage jetzt mal die steile These, dass jeder schon mal ein Buch von Ihnen in der Hand hatte. Also von klein bis groß, da findet doch jeder irgendwas. Ich habe eine ganze Reihe Bücher von Ihnen hier für die unterschiedlichsten Sachen. Und alles dreht sich tatsächlich immer so ein bisschen um das, wie kann ich etwas entstehen lassen? Ja, was ist denn in dieser Zeit so das, wozu die Leute am häufigsten greifen, also in dieser Vorweihnachtszeit? Können Sie das sagen?
Ja, definitiv. Das war früher in der Tat, waren es häufig wirklich Sachen, die mit Weihnachten zu tun hatten. Also ne, Weihnachtssterne, Fröbelsterne, Fensterbilder für Weihnachten, Weihnachtskarten, alles, wo ich gebastelt wurde, entweder weil ich das selber benutze, weil ich es hingehängt habe, hingestellt habe oder für einen Bazar vielleicht, wo ich das verkauft habe, verschenkt habe oder Kindergartenbazar oder so, solche Sachen. Das hat sich aber ein bisschen geändert. Also es wird mehr und mehr jetzt auch gebastelt, auch in dieser Zeit jetzt gebastelt, was so direkt gar nicht was mit Weihnachten zu tun hat. Ne? Das kann dann ja einfach auch eine schöne Deko sein, die ich hinstelle oder die ich verschenke. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt noch. Also selbstgemachtes Verschenken, riesengroßer Trend und großer Wertewandel, der da stattgefunden hat. Aber das muss nicht unbedingt immer was jetzt mit Weihnachtsmütze oder sowas sein.
Ja, das ist eigentlich ganz schön, also weil Sie gerade sagen, so das Selbstgebastelte und Verschenken. Ich muss da immer so ein bisschen in mich reinschmunzeln tatsächlich, weil als ich meinen Mann kennengelernt habe, er war ja noch nicht mein Mann, also, aber da haben wir damals, wir hatten beide echt nicht so wahnsinnig viel Geld, ja, noch im Studium und irgendwie haben wir gesagt, komm, also zu Weihnachten, wir schenken uns immer was Selbstgemachtes, ja, was selbst gebastelt ist, wie auch immer. Und das halten wir bis heute durch und das ist total schön, weil klar sind auch noch andere Sachen dabei jetzt inzwischen, aber es muss auch immer was Selbstgebasteltes dabei sein. Und das ist jedes Jahr von neuem wieder eine Challenge. Aber das macht unheimlich viel Spaß, weil man sich natürlich dazu Gedanken machen muss. Und genau. Wie kommen Sie denn da auf die Themen? Die Themen Ihrer Bücher, wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, also wir haben natürlich die Augen ganz, 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 ganz weit auf im Moment. Ne? Das geht ja in der Nachbarschaft los. Ne? Also was hängt jetzt gerade jetzt hier irgendwo rum, aber auch was haben irgendwelche Bloggerinnen, Influencerinnen in ihren Kanälen gerade, was fotografieren die? Was haben Zeitschriften vorne auf dem Cover drauf oder innen drin? Das war früher mal alles ein bisschen trendiger bei Zeitschriften, die folgen jetzt häufiger eher, als dass sie so vorweggehen. Das Netz ist da in der Tat spannender, aber im Netz ist es auch schwieriger, weil die Gleichzeitigkeit des Neuen und des Alten und des ganz Alten ist da natürlich immer ein großes Problem. Das heißt, die Kolleginnen im Produktmanagement, die Redakteurinnen müssen schon ganz gut aussortieren, was kann denn jetzt ein Trend sein oder was nicht, was ist neu, was kommt gerade erst, was entwickelt sich, was ist auch etwas, ganz ehrlich, wo man auch nichts mehr zu machen muss, weil das ist jetzt nichts, was irgendjemand begeistern wird. Also man muss sehr kuratieren sozusagen.
Können Sie vielleicht verraten, was jetzt aktuell gerade richtig angesagt ist, womit man als Geschenk punkten kann?
Es ist unglaublich, aber das Thema Makramee zu Weihnachten ist etwas, was auch in diesem Jahr unglaublich erfolgreich ist. Wir haben das im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht. Ehrlich gesagt, die Autorin, die Frau Kirsch, mag mir das jetzt verzeihen, aber Wir haben da jetzt nicht so wahnsinnig große Zahlen da erwartet. Also das fanden wir fast ein kleines bisschen skurril, das Thema, also zu Weihnachten Makramee. Das lief schon sehr, sehr gut im restlichen Bereich. Das hat ja so auch so ein Boho-Touch, damit auch so ein bisschen so einen sommerlichen Touch. Und wie passt das dann jetzt so zu Weihnachten so zusammen? Und das lief letztes Jahr schon super sensationell gut und dieses Jahr wieder. Wir haben sogar, also nicht nur ein Buch dazu, sondern auch einen Adventskalender. Ein Adventskalenderbuch, muss ich dazu sagen. Also ein Buch, wo man jeden Tag Advent eine Seite aufreißen kann. Da gibt es dann wieder eine weitere Idee, was ich machen kann. Und man kann schöne kleine Sachen machen. Also man wird sicherlich nicht eine große Blumenampel oder einen Wandbehang jetzt machen in der Adventszeit. Aber es gehen eben ganz tolle kleine Dekos auch und ein bisschen zu Tannenbäumen, kleinen Engelchen und so weiter. Ist man schnell fertig, sieht toll aus, hat so einen natürlichen Charme und einen natürlichen Touch. Und ist auch perfekt als Geschenk. Also da wird man bestimmt viele O's und A's ernten, wenn man das eben so noch nicht an jeder Ecke sieht.
Aber da habe ich echt, also wo Sie das jetzt gesagt haben, ich muss jetzt wirklich, wirklich, wirklich schmunzeln, weil vorgestern war ich kurz in der Stadt unterwegs und war noch in einem Bastelgeschäft. Den Namen nenne ich jetzt nicht, aber großes Bastelgeschäft, wo man eigentlich alles kriegt, ja, so. Und eine riesengroße Fläche in diesem Geschäft mit diesen großen Rollen, ja, für diese Makramee. Bänder, ja, Seile, wie auch immer, die sind ja so ein bisschen dicker. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, und ich hatte ehrlicherweise, ich hatte das bis jetzt gar nicht so auf der Uhr, aber das erinnert mich an früher, weil das war ja schon mal da. Das ist ja, es kommt ja nicht jetzt plötzlich, ja, es hat noch nie vorher jemand gemacht. Und ich erinnere mich wirklich an dieses, ja, eine Blumenampel machen, eine, keine Ahnung, von der Einkaufstasche, alles, ja. Das war so präsent und ich habe gestern wirklich im Auto gesessen und habe dann so gedacht, oh mein Gott, das kommt alles wieder. Und ist total schön, ja.
Ist total schön. Es kommt zum Glück nicht genauso wieder wie früher. Früher war das dieses Sisalgarn ganz, ganz fest. Das war fast wie Schmirgelpapier.
Ganz rau, ja.
Auch Kundinnen gesagt haben, die haben sich die Hände wund geknüpft. Mhm. Hui, also nicht attraktive Vorstellung. Und jetzt ist es Baumwolle.
Ja.
Es ist dadurch viel angenehmer, viel weicher, fällt auch viel fluffiger und ist glaube ich, deswegen hat es eine ganz andere Attraktivität. Und es sind jetzt definitiv einfach auch eine ganz andere, wir sagen eine Zielgruppe. Aber es ist definitiv so. Es hat uns auch gewundert, dass dann plötzlich ganz, ganz junge Frauen angefangen haben, Makramee zu machen. Die waren gar nicht belastet von diesem Trend früher. So, ne? Das ist ja das Schöne. Die älteren Bastlerinnen, die sagen dann häufig, ach nee, nicht schon wieder, das war doch erst vor 30 Jahren und das kannte ich schon. Die haben noch so eine Belastung von früher so, ne? Ja. Und die Jüngeren eben nicht. Und die gehen da ganz, ganz locker, cool und unbelastet dran und haben da noch einen ganz anderen Spaß dran und finden das vielleicht auch, dass das so einen leichten Retro-Touch hat, hier und da auch vielleicht sogar witzig so, ne?
Ja, also meine Mutter fand es witzig, die hat herzlich gelacht am Telefon, als ich ihr das erzählt habe. Da sagt sie, ey, hast du schon gesehen? Und meine Mutter, was? Das glaube ich ja gar nicht. Und wir haben dann wirklich tatsächlich über dieses störrische Material gesprochen. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, ja. Aber ich finde es total schön. Also ich habe mich gefreut und habe auch schon überlegt, das wäre echt was für meine Tochter auch. Ja, so gerade jetzt in den Tagen, wie gesagt, wenn es dunkel wird und wenn man einfach zu Hause einfach zusammensitzt und ein bisschen mehr Zeit hat. Und man sieht ja auch schnell, wie sowas entsteht. Also gerade so, ne? Also mit Makramee, da hat man ja schnelle Erfolgserlebnisse.
Aber das ist die Magie des Selbermachens so, ne? Etwas sehen, was entsteht, hinterher stolz drauf sein und gesagt haben, hey, wow, das habe ich geschafft. Vielleicht auch mal etwas, wo ich gedacht habe, Mann, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe, dass ich das durchhalte oder so etwas. Und das sind, glaube ich, Glücksmomente, die schon was ganz Besonderes sind. So, ne? Das gibt sicherlich in anderen Hobbys auch, ne? Wenn ich hinterher meinen Kuchen gebacken habe oder mein Buch geschrieben habe, was auch immer, aber eben beim Selbermachen, beim Handarbeiten, beim Basteln, da hat man das, da spürt man das. Und also sieht man von Kindern an bis 99 Jahre mindestens, da bleibt das so, dass man einfach stolz ist auf das, was man da geschaffen hat.
Und gibt es auch noch andere Themen, die jetzt quasi wiederentdeckt wurden?
Es gibt auf der einen Seite natürlich so Klassiker-Themen, also auch so Dauerbrenner sozusagen. Also das Thema Fröbelsterne ist so etwas, was jedes Jahr in sehr, sehr stattlichen Zahlen verkauft wird. Wir machen immer mal wieder neue Bücher dazu, weil sich die Papierdesigns wandeln. Ne? Also man sieht unseren Büchern immer relativ schnell an, wie alt sie sind, weil sich die Art der Fotografie ändert, die Beleuchtung, die Präsentation, wird sowas so von oben runter, so eine so Flatlay fotografiert oder eher so andekoriert oder eher mal so ganz minimalistisch oder eher ja ein bisschen wilder. Und das veraltet relativ schnell, aber die Ideen natürlich eigentlich nicht, die Anleitung auch nicht. Trotzdem, so alle paar Jahre machen wir das neu und dann machen wir so Fröbelsterne immer wieder neuen Papieren in einer neuen Art. Und da fallen auch immer wieder irgendwelchen Leuten nochmal neue Varianten und Faltungen und sowas ein. Das ist zum Beispiel ein Dauerbrenner. Das Thema Kreidemarker ist nicht totzukriegen. Es ist seit ein paar Jahren ein riesengroßes Thema, dass so mit dem Kreidemarker, so einem weißen Stift, an die Scheiben so Weihnachtsmotive gemalt werden. Ein ganz tolles dekoratives Thema, weil auf der einen Seite Kinder da mitmachen können, weil man was abmalen kann, wenn man möchte. Man kann so einen Vorlagenbogen nehmen, an die Scheibe kleben und dann male ich den ab. Man muss aber nicht, man kann auch selber was machen. Also sehr, 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 sehr vielseitiges Thema und was ja auch super wichtig ist, also man kann es leicht auch wieder loswerden. So, ne? Denn nichts ist ja schlimmer, wenn man irgendwann das ganze Haus so voller selbstgebastelter Sachen hat und weiß nicht, wohin damit. Und so ein Kunstwerk an der Scheibe, das wische ich ab, dann ist es weg und hat Platz für was Neues. Das ist auch ganz wichtig.
Sie haben ja gerade eben schon gesagt, okay, das sind so Klassiker, die dann wiederkommen auch. Ihre Kolleginnen, die recherchieren halt eben auch, klar, bei den Influencern. Und online gibt es ja ganz viel. Also es gibt ja jetzt auch ganz viele so Tutorials. So gucke ich mir hier ein Video an und dort mal was, wie mache ich was und so. Aber wie finden Sie die Menschen, die dann also für ein Buch auch in die nötige Tiefe gehen, ja, und die wirklich sich mit so einem Thema wirklich auskennen, wo sie sagen, da, auf denjenigen kann ich mich verlassen. Mit dem zusammen machen wir jetzt ein neues Buch zum Thema XY. Wie finden Sie die Leute?
Auf der einen Seite haben wir natürlich auch erstmal einen festen Autorinnenpool da, muss man einfach sagen. Also überwiegend Autorinnen, sind auch ein paar Autoren dabei, die seit Jahren mit uns zusammenarbeiten und die genau dieses Doppelpack sozusagen haben. Ne? Auf der einen Seite was kreativ sein, wichtige Sache, also voller Ideen sein, neue Sachen spüren, auf der anderen Seite aber auch zuverlässig sein und auch systematisch sein. Also das, was man gemacht hat, auch systematisch in eine Anleitung übersetzen können, vielleicht noch eine Schrittzeichnung oder Fotos vorbereiten oder eine Fädelskizze machen oder Vorlagen zeichnen. Das hat ja auch was wirklich viel mit Präzision und mit Zuverlässigkeit und Ordnung zu tun. So, die müssen beides können. Und das kann nicht jeder Bastler, Bastlerin und möchte das auch nicht. Deswegen in der Tat, also ist immer wieder eine Herausforderung. Mittlerweile würde ich mal sagen, etwa die Hälfte unserer Bücher, die so erscheint, sind mit neuen Autorinnen und Autoren. Die Hälfte, vielleicht etwas mehr als die Hälfte, sind mit Stammautorinnen und Autoren. Gerade für neue Themen suchen wir natürlich dann immer auch neue Menschen, die da sowas machen. Wir hatten früher auch mehr, wir haben die so Universalisten genannt, also so Menschen, die sich in sehr, sehr vielen Techniken ausgekannt haben und aber die Grundtechniken schon mal beherrscht haben.
Ja.
Das gibt's heute nicht mehr so viel. Also diese Universalgenies sozusagen, also die sind rar gesät, dass die wirklich verschiedene Techniken beherrschen.
Also wenn Sie jetzt sagen, neue Autorinnen, ne, die sich dann vielleicht eben auch auf ein Thema so fokussieren, kann man sagen, dass so dieses Entstehen von so einem Buch, dass es heute aufwendiger ist, als es früher war?
Aufwendiger im Sinne von,
weiß nicht, dass die vielleicht so eher eine Anleitung brauchen oder dass die Fotografie anders ist oder?
Nee, kann man eigentlich gar nicht sagen. Das Grundprinzip ist ja letztendlich, ich habe erstmal ein Modellfoto, ich habe einen Text, ich habe eine Materialliste, ich habe häufig Schrittfotos oder Schrittzeichnungen und dann noch so Vorlagenskizzen. Was aufwendiger ist für uns und für die Autorinnen und Autoren, ist, es gibt mehr Schrittfotos, mehr Schrittzeichnungen. Das brauchen wir einfach, um auch den Videos, den YouTube-Videos etc. was entgegenstellen zu können. Also einfach nur eine reine Textanleitung geht fast nirgendwo mehr. Das ist einfach, das ist zu anstrengend, das ist auch nicht, das ist zu abstrakt. Wir machen auch viele Bücher mit Videos. So eine Kollegin gerade, die mit den Autorinnen dann so kleine Videos macht, einerseits für die Grundtechniken oder auch so Videos, die dann einen Webshop reingestellt werden, die schon mal zeigen, wie das, was das Buch so macht. Was früher aufwendiger war, war das ganze Thema Fotografie. Wir haben mittlerweile auch viele Autorinnen, die selber fotografieren. Das war früher schwierig. So, ne? Also mit der richtigen Beleuchtung und der richtigen Fototechnik, ganze Fotostudio einrichten. Das machen heute viele, viele Autorinnen, die zum Beispiel selber schon Instagrammerinnen etc. sind, die fotografieren perfekt und hervorragend. Und die fotografieren häufig ihre Bücher auch selber. Die haben auch so einen ganz bestimmten Look dann im Kopf, den sie auch durchziehen möchten. So ein ganz bestimmtes Bildbearbeitungsrezept. Das verraten sie uns auch nicht. Da liefern sie die fertigen Fotos und wir nutzen die. Das heißt, nicht mehr jedes Buch geht ins Fotostudio. Das hat sich auf jeden Fall geändert.
Und da die Bücher ja auch sehr schön gestaltet sind durch die Fotos, ist es dann auch so, dass die zu Weihnachten dann oft selber auch verschenkt werden, statt was Selbstgebrachtes, eben was zum Selbstbasteln?
Also definitiv ist für uns das Weihnachtsgeschäft ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt im Jahr. Definitiv. Schwer zu sagen, ob die gekauft werden, um was zu machen, was ich dann verschenke, oder ob sie verschenkt werden. Früher hat man ja gesagt, das geht nicht. Also ich kann ja jetzt nicht jemandem zum Beispiel ein Buch zum Sockenstricken verschenken. So, ne? Also wie was? Ich soll jetzt meine Socken selber stricken. So, wie soll das gehen? Also das ist ja so, als wenn ich jemanden zum Essen einlade und ihm ein Kochbuch hinlege und sage, jetzt mach mal so. Ne? Das wäre früher nicht gegangen. Ne? Das hat sich aber definitiv geändert.
Also ja, heute geht es schon.
Ja, die Bücher sehen heute anders aus. Früher waren die in der Regel Anleitungen, ne? Bild, Anleitung. Das war wie Gebrauchsanweisung. Heute bemühen wir uns, die Bücher schön zu gestalten, wertig auszustatten. Wir haben jetzt ein Strickbuch, das 40 Euro kostet, aber auch in einer tollen Leinenoptik, Leinenausstattung, Bildbandformat, exzellente Fotos. Das sind wirkliche Bücher, die man gerne durchblättert. Wo man vielleicht auch als Strickerin sagt, na, dann stricke ich vielleicht jetzt nicht alles oder auch gar nicht so viel, aber das Durchblättern macht Spaß. Ne? Wie früher so als Kind so, ne? Der Spielzeugkatalog, natürlich, man wusste, man kriegt nicht alles, aber es hat Spaß, den durchzublättern, ne? Und einfach zu sagen, das wäre schön und das wäre schön. Also die Art der Bücher hat sich geändert. Es sind auch andere Texte teilweise drin, dass die Autorinnen viel mehr von sich erzählen, wie sie auf die Idee gekommen sind, was sie daran so toll finden, wo sie die Inspiration her haben, woher die Wolle kommt von diesem Modell und so weiter. Also es ist viel mehr drumherum, was man erfährt. Und ich glaube, mittlerweile hat es da auch so einen Wertewandel gegeben, dass man solche Bücher verschenkt, weil man damit auch ausdrückt, meinetwegen seiner besten Freundin, wo man weiß, die strickt auch, ich weiß, dass du gerne strickst und ich weiß, dass dir das Spaß machen wird und wir beide, wir verstehen uns da und deswegen kriegst du jetzt so ein Buch und ich schenke dir damit ja nicht nur ein Buch mit Anleitung, sondern ich schenke dir auch so eine Kreativauszeit. So, ne? Ich weiß, Stricken entspannt dich zum Beispiel. Ich schenk dir eigentlich jetzt Entspannung sozusagen, gar keine Anleitung. Das wäre sicherlich vor, was sich 10, 15 Jahren noch nicht gegangen. So.
Das ist ein ganz schöner Gedanke, finde ich.
Und kriegen Sie dann auch mal Rückmeldung von den Lesern? Also so nach dem Motto, dank euch habe ich es jetzt zum ersten Mal geschafft, einen Pullover zu stricken oder ähnliches.
Also Leserbriefe war früher mehr, muss ich mal sagen. Also ich kann mich, da war ich noch ganz, ganz neu im Frechverlag. Ich bin jetzt seit 17, 18 Jahren da, da weiß ich noch. Da haben wir einen Brief hier aus dem Gefängnis gekriegt von einem Herrn, der da einsaß und sagte, also er würde Origami falten und wäre ganz großer Fan unserer Bücher und er hätte jetzt folgende Wünsche. Ihr sollten doch mal mehr mit Tieren machen und mehr damit und damit. Huiuiui, da kommt man, also da denkt man, da merkt man erstmal, was für einen gesellschaftlichen Auftrag auch so ein Bastelbuch hat. So, ja. Ne? Also das kriegt gleich eine ganz andere Tiefe, dass man sagt, verdammt, da ist man vielleicht mit seinen Büchern Teil eines Lebens und macht das Leben da vielleicht da in dieser Strafanstalt auch ein bisschen angenehmer, ein bisschen schöner, ein bisschen bunter. Uiuiui, so, ne? Also sowas kriegen wir auch ab und zu, aber ich glaube, wie fast jeder Hersteller, wir lesen einfach viele Kundenrezensionen. Das machen wir sehr intensiv. Wir gucken auch natürlich, was bei uns an Fragen reinkommt. Wir haben so eine Problem-Hotline sozusagen, eine Fragentelefonnummer, die in unseren Büchern drin steht. Da geht dann eine Kollegin, die Frau Noll, ans Telefon und beantwortet Fragen. Und wenn sich das häuft, dann merken wir, oh, da ist irgendwas, da ist irgendwas nicht gut verstanden worden, ist ein Fehler drin. Das kann auch passieren, einfach. Da müssen wir was korrigieren, was reparieren. In der Regel ruft man dann ja da nur an oder schreibt eine Mail, wenn es ein Problem gibt. Also die wenigsten Leute rufen die Frau Noll an und sagen, ich wollte Ihnen mal sagen, also dieses Buch, das hat mir so richtig gut gefallen. So, ne? Also das Positive, das kriegt man dann eher so in so Rezensionen in Webshops oder so etwas mit. Und ansonsten sind für uns, so vor Corona war das jedenfalls so, so Endverbrauchermessen war immer sehr, sehr spannend. Also die Buchmesse an den Wochenenden, wo jeder da rein konnte, die Kreative in Dortmund, die Messe hier in Stuttgart, die Bastelmesse, wo man direkt mit Menschen sprechen konnte oder sich auch einfach nur so mal dazugestellt hat. Ne? Das war aber toll auf der Frankfurter Buchmesse, an unserem Stand, haben wir so einen großen Aufbau mit ganz vielen Büchern. Ja. Man stellt sich einfach dazu und hört mal so rechts und links, was die Menschen dann so sagen. Ne? Oder also was so zwei so untereinander unterhalten, was toll ist, was nicht toll ist. Wenn einer das durchblättert und sagt, schau mal hier oder so, das ist hochspannend. Ganz, ganz, ganz spannend.
Und diese Rolle hat jetzt das Internet übernommen, dass Sie da einfach gucken, was, oder vielmehr die sozialen Medien?
Ja, ganz genau, richtig, natürlich. Das ist sehr, sehr schade, dass es im Moment nur so eingeschränkt geht oder nur über diesen Weg. Aber toll, dass es das gibt, ist gar keine Frage. Ja. Aber es verrät uns natürlich schon auch ein bisschen mehr als nur so Verkaufszahlen. Ne? Das ist klar, Verkaufszahlen kann man auch immer sagen, das Buch hat sich so verkauft, also muss ja wohl gut gewesen sein. Aber warum, ist ja die spannende Frage. Das Warum ist ja auch das, was uns interessiert, wenn wir wieder was Neues machen. Also warum ist was gut angekommen oder warum auch nicht? Ne? Woran hat es gelegen? Also insofern, also wer immer das jetzt hört und uns gerne Leserinnenbriefe schreibt, also gerne. Also wir sind da sehr, sehr begierig darauf zu erfahren, warum was gut gefällt und warum nicht.
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Warum etwas auch gut gefällt. Wie viele Bücher kommen denn da so zur Weihnachtszeit oder überhaupt im Jahr? Keine Ahnung, ob Sie das sagen können, aber wie viel kommt denn da neu?
Ja, wir machen unglaublich viel Zeug neu. Das ist also Wahnsinn. Wir machen so etwa 270, 280 neue Bücher pro Jahr. Das ist, wow. Genau. Das ist etwas,
okay, das ist viel.
Viele Leute, die so nicht so in unserem Thema so drinstecken, das kann doch nicht sein, mein Gott, 250. Und ich will Ihnen sagen, das ist harte Arbeit, nur 250 Bücher zu machen. Wenn wir unendliche Ressourcen hätten, wir könnten dreimal so viel machen und die wären alle schön. Also es ist einfach die Kleinteiligkeit unseres Themas. Dann, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die Sachen auch relativ bald alt aussehen. So nach 3-4 Jahren sind viele Bücher, auch gerade das Thema beim Thema Handarbeiten, dann gibt es die Stoffe nicht mehr, dann gibt es die Wolle nicht mehr, dann passt das nicht mehr. Das heißt, dann müssen wir was Neues machen. Und es gibt halt sehr, sehr viele kleine Themen auch. Ne? Man kann ja auch nicht sagen, also wenn du jetzt gerne Mosaik machst, ja gut, dann gibt's halt gerade nichts Neues, dann probier's doch mal mit Fimo oder so etwas. Ne? Also das ist nicht so einfach. Natürlich gibt's viele kreative Menschen, die mehrere Themen gut finden, Techniken beherrschen, Materialien gut finden und auch mal wieder, es gibt auch Trends da, ne? Eine Zeit lang haben alle Leute Keilrahmen bemalt und dann eine andere Zeit haben alle Leute Häkelmützen gehäkelt. Und das dann auch hinterher wieder sein lassen und dann Handlettering gemacht oder jetzt Makramee gemacht. Es kommen Trends, es gehen Trends, aber trotzdem gibt's, also ein Großteil unserer Bücher ist auch so eine quasi eine gewisse Grundversorgung aller wichtigen Techniken, die wir regelmäßig immer wieder neu machen. Mit kleineren Formaten, wo nur Ideen drin sind oder auch mit so Werkbüchern, wo die Technik dann ganz intensiv erklärt wird, also auch in verschiedenen Dicken und Preisbereichen. Und zum Thema Weihnachten sind es etwa 25 Titel, muss man sagen. Und da sind die Adventskalender noch nicht dabei. Also Adventskalender ist gerade auch ein haben Sie bestimmt gemerkt, ein riesengroßes Thema, auch im Buchhandel. Also nicht mehr, also jenseits des Schokoladenbereichs ein riesengroßes Thema. Und auch, das hätten wir uns vor ein paar Jahren auch noch nicht so vorgestellt, so Buch-Adventskalender. Also Bücher, wo man einfach Seiten aufreißt und dann ein Rezept bekommt, eine Anleitung bekommt, eine Inspiration bekommt. In einigen Bereichen sehr, sehr erfolgreich gerade.
Und Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass durch Corona jetzt eben die Messen weggefallen sind, sich viel online verlagert hat. Haben Sie noch andere Veränderungen bemerkt?
Man muss auf jeden Fall sagen, Corona hat dem Thema Selbermachen nicht geschadet. Also, wie Sie vorhin auch schon sagten, alles, also das Thema Selbermachen findet meistens zu Hause statt und alles, was das Wort zu Hause so im Begriff hat, das hat durch Corona natürlich erstmal profitiert. So viele Menschen haben sich hingesetzt, haben alte Techniken mal wieder ausprobiert, haben die Stricknadeln wieder rausgeholt, die Nähmaschine entstaubt. Das hat eher mal profitiert, aber nicht alle Themen haben gleich profitiert. Also überall da, wo das Materialkaufen schwierig war, wo das auch nicht so ganz einfach im Internet ist, wo es auch darauf ankommt, dass man im Bastelladen mal ein bisschen stöbert und ein bisschen guckt und so. Und wo man dann auch nicht sagen kann, jetzt ich brauche eigentlich nur noch das, das und das. Warenwert zusammen 1,75, das bestelle ich mal im Internet. Nein, das tun da auch viele Leute nicht. Also was für ein Blödsinn auch so. Ne? Also nicht jedes Thema hat profitiert. Manche gingen gut. Ne? Makramee geht super, weil Makramee braucht man nur Makramee-Garn und eine Anleitung. Andere Themen ist schwieriger. Ne? Wenn Sie, weiß ich, gerne Schmuck fädeln oder so, da wird's dann schwierig, das alles so zu bestellen. Da gibt es bestimmt, da werden sich die Versender jetzt ärgern, wenn ich das sage, aber da glaube ich, ist es einfach, macht auch viel mehr Spaß, so ein bisschen zu shoppen im Bastelgeschäft und dann die richtigen Perlen zusammenzusuchen, sich die anzugucken und vorher dann auch in die Hand zu halten oder so. Also nicht jedes Thema ging ganz gut. Was auf jeden Fall ein Trend ist, auch jenseits von Makramee, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also viele Menschen machen ja auch gerne etwas selber, weil sie damit auch ein Zeichen setzen wollen gegen alles fertig kaufen. Wer hat hier meine Stofftasche, die ich hier benutze zum Einkaufen, wer hat die eigentlich hier zusammengenäht? Man weiß es nicht so, ne? Und wenn ich das selber gemacht habe, habe ich dann doch ein anderes Gefühl. Ich benutze das, was ich selber gemacht habe, sicherlich auch mit einem anderen Gefühl, einer anderen Wertschätzung, werde das sicherlich auch nicht so schnell irgendwie wegtun. Wenn ich da selber das genäht habe, wenn ich an meinen Socken selber eine Weile gestrickt habe, nee, die tut man nicht so leicht weg. Deswegen ist das auch etwas, was gut in die Zeit passt sozusagen oder was für viele Menschen auch Argument ist, was selber zu machen.
Ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Trend.
Ja. Es gibt also ganz große Trends bei uns auch, so wie das Thema Nachhaltigkeit. Dann gibt es so Mitteltrends. Ich würde mal sagen, das Thema Boho ist so ein Trend, ne? Oder Naturmaterialien. Etwas dekorieren mit Naturmaterialien, auch in so einer natürlichen Farbigkeit. Das ist so ein Trend, die kommen und dann bleiben die auch in der Regel so 3, 4 Jahre, 5 Jahre. So, ne? Und dann kommt mal wieder was anderes. Und dann gibt es so Mikrotrends oder ganz kurzfristige Trends, ne? Die ploppen auf und da muss man schnell sein, ganz, ganz schnell sein. Wir haben zum Beispiel vor 3 Wochen oder sowas vom Thema Klötzchenfieber erfahren. Also haben Sie das schon mal gehört, Klötzchenfieber?
Nee.
Klötzchenfieber, ich wusste es auch nicht, ehrlich gesagt. Also die Ex-Frau eines Kollegen hat uns darauf hingewiesen. Da wird mit so kleinen, so Anfeuerholz oder so Stäbchenparkett werden Sachen aus Holz gemacht. Und zwar müssen sie, das ist so quasi, also diese Stäbchen, die können so aufeinander geleimt werden, so ein bisschen wie so Lego, ne? Also man muss nicht sägen, muss nicht bohren, sondern baut die so zusammen und klebt sie dann zusammen und macht sich da sein Tablett oder seinen Serviettenhalter für den Tisch oder irgendwas, eine Garderobe oder solche Sachen. Und das ist quasi ganz, ganz toll für Leute, die gerne was mit Holz machen möchten, aber nicht sägen möchten oder vor der Bohrmaschine Angst haben oder ihren Mann nicht fragen wollen oder solche Sachen. Also da hat zum Beispiel eine Kundin gleich gesagt, also das hat sie so begeistert beim Thema Klötzchenfieber. Das hat auch diesen Hashtag Klötzchenfieber, diesen Begriff. Und als wir das gehört haben, haben wir gesagt, da müssen wir unbedingt sofort was machen. Wir haben da eine neue Autorin angerufen, die hat dann nach einem Wochenende Bedenkzeit gesagt, ihr Mann hat ihr gesagt, sie soll das jetzt mal machen und sich trauen. Also sie meinte, sie hat sich nicht getraut, ob sie das schaffen würde. Und ihr Mann hat gesagt, doch, das schaffst du, das mach das jetzt mal. Und mit der machen wir jetzt ein Buch, das kommt im März jetzt raus. Das ist für uns so schon ziemlich schnell jetzt so, ne? Also von Ende Oktober bis im März, Anfang März liegt es im Laden dann.
Ja, gut, okay. Aber das ist tatsächlich ja schnell. Also, dass das nicht von heute auf morgen geht, das ist auch klar. Aber das hätte mich jetzt nämlich auch noch interessiert. Wie schnell kann man auf so einen Trend halt aufsetzen, ja, und sagen, okay, den begleiten wir jetzt, ne?
Im Normalfall sind wir etwa so ein Jahr im Voraus. Das heißt, wir machen uns jetzt gerade Gedanken über das Herbstprogramm des nächsten Jahres. damit sind wir als Verlag sehr, sehr spät. Ne? Also viele Verlage wissen jetzt schon, das Frühjahrsprogramm 2023, das halbe Herbstprogramm 2023 auch schon. Wenn man im anderen Geschäft unterwegs ist, wo viele Lizenzen eingekauft werden, muss man langfristig planen, wo man auch marketingmäßig anders aufgestellt ist, muss man natürlich viel langfristiger planen. Und auch, keine Ahnung, im Belletristikbereich, ne? Also ein guter Thriller von irgendeinem guten Autor, ob der jetzt im Frühjahr 23 oder im Herbst 23, der veraltet ja nicht, der ist immer noch gut. Bei uns ist es so, dass viele Ideen sehr schnell veralten. Also die machen wir entweder jetzt, bald oder gar nicht. Deswegen können wir nicht weiter im Voraus planen, etwa ein Jahr. Und wenn dann solche Sachen, wie gerade beschrieben, dazukommen, dann können auch mal so Schnellschüsse rauskommen, die wirklich, wo wir dann, was weiß ich, 10, 12 Wochen dran gearbeitet haben. Das ist alles dann anstrengend, das muss man sagen. Also das ist, das kann man nur dann machen, wenn der Rest der Titel in guten Workflows ziemlich gut durchflutscht, dann kann man sich auch mal so 2, 3 solche Schnellschüsse erlauben. Sonst, aber es treibt uns schon die Schweißperlen auf die Stirn, das muss man schon sagen.
Wie ist denn das umgekehrt? Also wenn Sie jetzt feststellen würden, Sie hätten jetzt, also mit einem Jahr Vorlauf, ja, Sie haben jetzt ein Thema für den Herbst nächstes Jahr und stellen fest, interessiert niemanden. Stoppen Sie dann auch?
Stopp, nee, also passiert ständig. Also wir sagen immer, wir machen Marktforschung bei Publishing. Also wir können ja bei unseren 250, 270 Titeln, wir können ja nicht für jedes Buch vorher eine Marktforschung machen oder befragen Kunden und auch nicht mal im Internet oder so, geht nicht. Das heißt, wir machen relativ viele Titel, wo wir schon wissen, naja, also sagen wir mal, ein Fünftel oder sowas wird richtig gut werden. Vielleicht so 2/5, die verkaufen sich die erste Auflage und dann sind es okay und dann sind sie weg. Und sicherlich 2/5, die floppen. Also da wird sich niemand groß für interessieren. Da kriegen wir kaum die Startauflage weg oder nur mit Mühe. Das ist so bei unserem Geschäft. Ja, also es sind viele, viele Angebote auch, die nicht angenommen werden oder wie es keinen interessiert. Und dann, wie gesagt, kommen wir zu der Frage von vorhin, dann wollen wir natürlich wissen, warum. Also was kann es da gewesen sein?
Ja, klar. Gut, ich meine, wahrscheinlich macht auch viel die Platzierung im Buchhandel aus, ne? Also wenn sie da auf dem Tisch liegen, ist es anders sicherlich, als wenn sie im Regal stehen.
Definitiv so, natürlich. Wobei man sagen muss, da hat die gestiegene Bedeutung der Internetversender, des großen Internetversenders, der alles hat und auch bei Büchern ganz, ganz stark ist, hat natürlich auch eine neue Gerechtigkeit geschaffen, ne? Weil wir jeden Titel und auch andere, jeden Titel sozusagen erstmal mit den gleichen Chancen da reinstellen. Und dann schauen, was passiert. So, ne? Es gibt, klar, es gibt Verlage, die dann von vornherein sagen, der Titel ist noch gar nicht erschienen und jetzt schmeißt man schon mal die Amazon-Marketing-Maschine an und investiert da. Wir machen das nicht, sondern wir gucken erstmal bei jedem Titel, wie kommt der an, wie begeistert der, wie zieht der sozusagen, und erst wenn wir sehen, dass da was passiert, dann investieren wir auch noch gerne mal zusätzlich nochmal ins Marketing.
Ah, okay.
Das ist dann schon irgendwie eine ganz große Art der Gerechtigkeit sozusagen, ne?
Ja, das stimmt. Wenn Sie es so schildern, ja, stimmt. Ja, klar.
Aber ansonsten gebe ich natürlich vollkommen recht. Der Konzentrationsprozess im Buchhandel hat dazu geführt, dass eine gute Platzierung bei den großen Buchhändlern nur zu erlangen ist, wenn man auch investiert. Ja. Stöhne ich jetzt gar nicht rum, das ist einfach so.
Ja, klar, das ist einfach so, ja. Basteln Sie selber denn auch?
Jein. Also, ja, ich weiß nicht, ob Sie das, können Sie jetzt nur sehen, aber später nicht mehr hören. Also ich habe eine Modelleisenbahn, in der Tat. Ganz genau genommen habe ich sogar 2 und mit meinen Kindern bastel ich daran gerne rum und auch alles, was man da so drauf macht. Und ich beherrsche ehrlich gesagt auch eine ganze Reihe der Techniken der Bücher, die wir bei uns verkaufen. Okay. Und zwar auch nicht, weil ich das schon immer konnte, sondern wir haben im Haus eine sogenannte Top-Akademie. Da laden wir 2-mal im Jahr. Durch Corona ist das ein bisschen ins Stocken geraten, aber wir sind gerade dabei, das wieder aufzuholen. Da laden wir dann Autorinnen und Autoren ein und Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann eine Technik selber lernen oder ausprobieren oder mal reinschnuppern. Und da habe ich zum Beispiel schon Nähen gelernt oder Handlettering oder Aquarell und so weiter. Cool. Das macht ganz, ganz viel Spaß. Da kann man in 2 Stunden kann man wirklich mal was ausprobieren und reinschnuppern und ist erstaunt, was man dann so hinkriegt. Also das ist wirklich ein tolles, tolles Gefühl. Mit unseren Vertretern machen wir das auch gerne, dass die auch bei manchen Sachen dann merken, verdammt, das ist ja, also was ich konnte, wusste ich gar nicht. Und das ist natürlich auch eine tolle Story später im Gespräch, ne, dass man sagt, also sie glauben es nicht, aber das habe ich auch gemacht jetzt hier. Das habe ich gemacht.
Das ist ganz schön, das ist toll. Ja. Bieten Sie das auch den Endverbrauchern
an? Haben wir jetzt seit Corona, machen wir das auch, dass wir Kurse anbieten, sowohl mit Autorinnen und Autoren als auch mit Vorführkräften. Wir haben ja ein Team von, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, glaube ich, 8 Damen, die eigentlich mal dafür da waren, so im Buchhandel und im Fachhandel Vorführungen zu machen. Und durch Corona war das eben auch nicht so einfach. Und da bieten wir auch Kurse an. Da verschicken wir dann vorab ein Materialpaket. Also Sie können bei uns zum Beispiel einen Headlettering-Kurs oder einen Makramee-Kurs buchen. Dann kriegen Sie eben ein Makramee-Paket zugeschickt, rechtzeitig vorher. Und wenn ich es richtig weiß, werden dann, glaube ich, die Teilnehmerzahl ist so auf 40 begrenzt, damit alle auch Fragen stellen können und so weiter. Und das ist als Live-Veranstaltung dann, also ist wie so eine Art, ja, wie so ein Volkshochschulkurs, aber per Video und eben nicht bei der Volkshochschule, sondern im Frechverlag sozusagen. Das Schön. Ist ein Format, Corona hat dieses Format geboren, glaube ich. Und vorher, glaube ich, wäre das für viele Leute noch nicht vorstellbar gewesen. Für mich auch nicht, muss ich sagen, dass sowas funktionieren kann. Und jetzt geht das. Ja.
Ja, das hat ja dann auch schon wieder mehr als einen Lerncharakter, einen Eventcharakter. So.
Ja, ganz genau, richtig. Ich meine, das ist ja bei der Volkshochschule auch. Ne? Also wenn ich da Italienisch lerne, worum geht's eigentlich? Ne? Will ich da Italienisch lernen oder hinterher Espresso trinken mit denen, die da auch noch sind? So, ne? Das ist bei dem Videoformat, glaube ich, noch nicht so ganz einfach. Ne? Da kann man auch nicht ganz einfach jetzt sagen, das schicken wir mal die Adressliste alle rum. Datenschutzmäßig ist das ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, es ist ein Event, ne? Genau. Es ist was anderes. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen es bewusst als Live-Veranstaltung. Natürlich kann man dann sagen, verdammt, aber jetzt, wenn das jetzt Donnerstagabends um 19 Uhr ist, da kann ich aber gerade nicht. Okay, aber wir bieten den Kurs auch mehrmals an. Aber trotzdem ist es was anderes, wenn man sich darauf freut und sagt, nächsten Donnerstag, da habe ich dann diesen Makramee-Kurs. Das ist was anderes, als wenn man sagt, naja, den gucke ich mir irgendwann mal an, wenn ich Zeit habe und dann spiele ich das Video ab, so, ne? Die teilgenommen haben, können sie das Video hinterher noch angucken, glaube ich, so oft sie wollen, wenn ich das richtig weiß. Aber grundsätzlich ist es erstmal eine Live-Veranstaltung, ja.
Ja, das ist ein schönes gemeinsames Erlebnis, ja, tatsächlich.
Und lesen Sie eigentlich auch gern literarische Bücher?
Ja, muss ich gestehen, also das ist nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Ich bin von der Ausbildung her oder vom Studium her Germanist, also Literaturwissenschaft, studiert. Ich bin aber ganz ehrlich so ein bisschen von der deutschsprachigen, ernsten Literatur abgekommen, ehrlich gesagt. Also da habe ich mich auch so ein bisschen abgekoppelt. Ich bin da nicht mehr wirklich auf dem Laufenden. Ich lese, muss ich sagen, richtig, richtig gerne gut gemachte Krimis und Wissenschaftsthriller, sowas in der Art. Ich bin ein sehr, sehr großer Hörbuch-Fan und Hörspiel-Fan. Ich habe schon als Kind Hörspiele aufgenommen, so, ne, aus dem Radio damals, ne, ganz riesen Anzahl von Kassetten gehabt, die habe ich irgendwann sogar mal digitalisiert, die liegen alle als MP3s jetzt bei mir auf der Festplatte und ich höre sie aber trotzdem nicht, weil es so ein riesen tolles Angebot jetzt auch gibt, ne? Man hat gar nicht viel Zeit.
Ja, das stimmt.
Meine ältere Tochter, die ist jetzt, wird jetzt 11, die kommt jetzt so in das Alter, wo sie so auch so spannendere, so Fantasy-Jugendromane hört oder liest. Und ich find's gerade ganz, ganz spannend, wenn sie so ein Buch liest, dass ich dann das Hörbuch höre, dann weiß ich, was sie liest und es ist ganz spannend, sich mit ihr dann auch darüber zu unterhalten. Also dann diskutieren wir manchmal über was ich Tales of Magic oder so etwas. Und ist auch ganz, ganz nett, dass ich dann so ein bisschen weiß, was sie toll findet und was sie da so macht.
Mhm. Ja, schön. Haben Sie denn dann für uns, also ich meine, das müssen Sie eigentlich, Sie kommen da jetzt eigentlich gar nicht drum herum, uns nämlich so ein, zwei Empfehlungen, können Sie uns da ein, zwei Empfehlungen geben? Also gerne auch ein Hörbuch oder ein Krimi dazu, weil das ist ganz wichtig. Unsere Gesprächspartner müssen immer uns Tipps geben. Ja.
Wie es der Zufall will, habe ich gerade eins meiner aktuellen Lieblingsbücher hier neben mir auf dem Tisch liegen. Also ich muss sagen, ich war wirklich vollkommen begeistert hier von Dave Eggers Avery. Eine sehr beklemmende Zukunftsvision, die also eine nahe Zukunft ist, eine sehr realistische Zukunft. Das ist ja der Folgeband schon von The Circle, den ich auch schon sehr gut fand. Ich fand es fast noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Etwas, was einen sehr, sehr zum Nachdenken bringt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch über gesellschaftliche Entwicklungen, die es im Moment so gibt, über Diskussionen oder sowas, überhaupt erstmal zum Nachdenken bringt, muss ich einfach sagen. Ne? Also den fand ich richtig, richtig gut. Und was ich gerade mit ganz, ganz großer Begeisterung gehört habe, ist eine Hörspielreihe die heißt Neues aus der Baker Street, Sherlock und Holmes. Ist eine Hörspielproduktion, die nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht worden ist, sondern von einem Hörbuchverlag. Und es gibt, wenn ich es recht weiß, mittlerweile 10 Folgen. Ich glaube, ja, genau, 10 Folgen. Und das Spannende hier ist, dass der Sherlock und der Holmes auch in die Gegenwart geholt werden. Das heißt, die sind nicht irgendwie 1890 oder sowas unterwegs, sondern genauso wie diese BBC-Fernsehserie sind die in der Jetztzeit unterwegs. Es gibt SNS, es gibt Computer, es gibt alles. Und es ist ganz, ganz spannend, wie würde sich Sherlock jetzt verhalten, wie würde der ermitteln und so weiter. Eine ganz, ganz tolle Serie von Viviane Koppelmann, der Name fiel mir gerade nicht ein. Also ganz, ganz... große Begeisterung, muss ich sagen. Ich bin ganz süchtig gewesen von diesen Hörspielen.
Das klingt toll. Das sind zwei ganz schöne Empfehlungen. Die nehmen wir nämlich mit rein und die verlinken wir auch. Wir verlinken natürlich auch zu Ihrem Verlag und zu den tollen Büchern und gucken einfach, dass jeder alles ganz schnell findet mit einem Klick. Ja, und wir sagen jetzt einfach mal an der Stelle vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe jetzt ganz viele Ideen mitgenommen und es hat mir jetzt tatsächlich auch Lust gemacht, nochmal das ein oder andere in die Hand zu nehmen. Ich muss mal gucken. Ich habe auch schon ein paar Bücher, die älter sind. Vielleicht lässt sich das ein oder andere mal auffrischen. Das ist tatsächlich ein Thema. Haben Sie vielen, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.